Reanimator, Inhalator, Daniel Schator, OGs wissen, wovon ich rede. Den anderen sage ich ganz einfach nur Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio mit mir, Niklas, dem Mann, der letzte Woche nicht konnte, weil er unpässlich war, so würden manche es formulieren. Ich bin noch nicht 100% fit. Ich habe einen Husten, der keine medizinische Funktion mehr hat, so meinte es der Arzt, der die Initialen RR hatte und dessen Nachname sich auf Ocker oder Hocker reimte. Ein sehr, sehr cooler Name auf jeden Fall. Es geht mir viel, viel besser, kann man schon mal sagen. Aber es kann sein, dass ich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Hüsti-Hüsti machen muss. Von daher bitte ich jetzt schon mal im Vorfeld um Entschuldigung und starte rein, gleich direkt, sofort, mit der ersten Frage von Krimi Renio. Gute Niklas. Bei der Reaction zur Dopingsperre Pogbas habt ihr ihn und Neymar, in Klammern zu Recht, als uneingelöste Versprechen bezeichnet. Meine Frage daher, wie sähe deine Top 11 der All-Time uneingelösten Versprechen aus und was hätte diese Mannschaft reißen können? Liebe Grüße und gute Besserung. Vielen Dank, Krimi Renio, für deine Genesungswünsche. Wir schauen uns meine 11 mal an dieser Stelle an. Spielt in einem 4-2-3-1 und wir bauen das Ganze auf von hinten nach vorne. Ich habe vornehmlich versucht, mich auf Spieler zu konzentrieren, die aufgrund eigener Dummheit es nicht geschafft haben oder die Entscheidungen getroffen haben, die doof waren und deren Karriere nicht ausgebremst wurde durch Verletzungen, wo man wenig Einfluss als Sportler selber drauf hat. Da gäbe es natürlich noch Leute wie Adriano, die wir aber in diesem Kontext schon tausendmal erwähnt haben und ich nicht nochmal erwähnen wollte. Im Tor Loris Karius, der also für mich hier reingehört als jemand, der ja schon mit, also es war schon ein großes Ding damals, als er von Mainz zu Liverpool gewechselt ist. Und das ist ein Spieler, der vielleicht niemals ganz das Format Liverpool hatte, zumindest nicht das Liverpool, was daraus werden sollte unter Jürgen Klopp. Aber wo ich schon sagen würde, dieser Spieler wurde zumindest, was die Erfüllung seines Potenzials angeht, in einer Partie gebrochen. Das Champions-League-Finale 2018-19, nee, das war es gar nicht, oder? War es 18-19 oder 17-18? 17-18 war es. 18-19 hat Liverpool ja gewonnen. 17-18, glaube ich zumindest, hat Loris Karius irgendwo gebrochen und er war danach nie wieder der Torwart, der vorher mal zumindest in Episoden gewesen ist. Deswegen ist es meine Wahl fürs Tor. Links hinten Royston Drenthe, mehrheitlich Mittelfeldspieler gewesen, hat aber auch links hinten einige Spiele gemacht. Jemand, der für 14 Millionen, damals war das viel Geld, so rum ist richtig, von Feyenoord zu Real Madrid gewechselt ist und daraus nicht so wahnsinnig viel machen konnte, den Vorschusslorbeeren nie so richtig gerecht wurde und glaube ich auch jemand ist, der heute sehr, sehr kritisch auf sich selbst als jungen Spieler blickt. Die Innenverteidigung besteht aus Elakim Mangala, der ist damals so, ich meine so für 40 Millionen Euro von Porto zu Manchester City gewechselt, hat da auch zwei Saisons lang einigermaßen viel gespielt, war aber irgendwie immer sehr, sehr fehleranfällig und ist dementsprechend auch nach zwei Jahren aus der ersten Garde von City ausgetauscht worden. Und die haben ja auch generell einfach hunderte Millionen in Abwehrspielern, vor allem auch in Innenverteidigern versenkt. Einer davon war Mangala, der die Erwartungen definitiv nicht erfüllen konnte. Der andere, und deswegen habe ich eben das mit den Verletzungen zumindest mal angeteased, ist für mich Holger Badstuber. Ganz klar jemand, bei dem es nicht am Kopf, sondern am Körper gescheitert ist, der einfach extremes Pech hatte. Pep Guardiola hat unglaublich von ihm geschwärmt und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass also die besten Bundes- oder besten deutschen Innenverteidiger der letzten 15 Jahre würden wahrscheinlich viele sagen, Mats Hummels und Jerome Boateng, auch wenn letzterer Worte verdient hat, die ich hier nicht sagen darf, weil sie sonst vielleicht strafrechtlich relevant sind, aber rein qualitativ sportlich. Und ich glaube, Holger Badstuber hätte ohne Probleme im selben Atemzug, mindestens im selben Atemzug erwähnt werden können, wenn er fit geblieben wäre. Ist er aber nicht. Rechts hinten Aaron Wan-Bissaka. Der kam damals für 55 Mille zu Manchester United von Crystal Palace, galt als Riesenversprechen auf seiner Position und auch wenn er ein defensiv starker, vor allem 1 gegen 1 Zweikampf starker Außenverteidiger ist, ist er definitiv nicht der Spieler geworden, den sich, glaube ich, United von ihm erhofft hat. Doppel-6 eben schon der genannte Paul Pogba und neben ihm Marco Verratti, der Europameister geworden ist mit Italien, der etliche Meisterschaften in Frankreich geholt hat, der aber vom Gefühl her gerade auf Clubebene seine Jahre fast so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwendet hat. Verratti hätte in meinen Augen eigentlich ein Prime-Barcelona-Spieler sein müssen. Und ja, französische Meisterschaften schön und gut, aber auf Clubebene finde ich, fühlen sich die Jahre bei Paris, die ja auch echt einige Jahre waren, bevor er dann letztendlich nach Katar gewechselt ist, nach irgendwo verschwendeten Jahren an, wenn man sein Potenzial betrachtet. Rechte Seite, Ricardo Quaresma ist auch ein Spieler, den wir in diesem Kontext schon tausendmal besprochen haben, haben alle nachgesagt, dass er unheimlich talentiert gewesen sein soll. Manche sagen, talentierter als Cristiano Ronaldo, aber das, was bei rumkam, ist sicherlich ein tolles Highlight-Reel, aber nicht ganz das, was man sich von diesem Spieler versprochen hat. Im Zentrum der Zehner Neymar, über die linke Seite Antonio Cassano, der auch jemand ist, der ein Enfant terrible war zu aktiven Zeiten, der immer mal wieder auch starke Saisons gespielt hat. Ich kann auch mal spontan die Seite von ihm aufmachen, hatte ich nämlich im Vorfeld auch zur Recherche gemacht, der immer wieder mal gute Phasen hatte, auch jemand, der zu Real Madrid gewechselt ist, das dort nicht gepackt hat und dann zurückkam in die Serie A. Aber wenn man sich Cassanos beste Saisons anschaut in der Serie A, 14 Tore und 8 Vorlagen in 33 Spielen, 10 und 6 in 22 Spielen, 12 und 9 in 35 Spielen, später nochmal als 31-Jähriger für Parma 12 Tore und 6 Vorlagen in der Serie A, also immer mal wieder gute Jahre gehabt, aber Cassano galt eben als ein absolutes, ja, Monstertalent, um nicht zu sagen Jahrhunderttalent, dem man eigentlich alles zugetraut hat, und dafür hat er definitiv zu wenig daraus gemacht. Und in der Sturmspitze der, ich glaube, dritte Italiener in dieser Mannschaft, Mario Balotelli. Auch der gehört zu den Leuten, wo das Potenzial eigentlich endlos war und der es gefühlt immer mal wieder hat aufblitzen lassen. EM-Halbfinale 2012, 2 starke Saisons bei Nizza nochmal gespielt unter Lucien Favre. Aber Balotelli definitiv auch ein Spieler, der aus seinem Potenzial, aus seinen Fähigkeiten definitiv zu wenig gemacht hat. Laura Su 1914. Hallo Niklas, der FC Augsburg erlebt momentan einen enormen Aufschwung unter Jes Torup und hat einen neuen Vereinsrekord mit 4 Siegen nacheinander aufgestellt. Ich meine, sie haben ihn nur eingestellt und hatten das schon mal, aber das nächste Spiel ist ein Heimspiel gegen Köln, also warum nicht auch den 5. Sieg in Folge holen? Wieso klappt es plötzlich? Was macht Torup anders als die gescheiterten Trainer davor? Und was glaubst du, geht noch für Augsburg im Saisonendspurt? Ich weiß nicht, ob ich die anderen Trainer allesamt so als gescheitert bezeichnen würde. Ich glaube, gemessen an den Augsburger Ansprüchen gab es auch vor Jes Torup, also zwischen Weinziel und Jes Torup, Leute, die es ordentlich bis ganz gut gemacht haben beim FCA, zumindest phasenweise. Aber was macht Augsburg denn gut? Also sie sind eine sehr, sehr physische Mannschaft, eine körperlich starke Mannschaft, und Jes Torup setzt auch auf diese körperlichen starken Spieler. Das sieht man unter anderem daran, dass so jemand wie Arne Engels eigentlich ein Edeljoker ist, der fußballerisch sicherlich zu den begnadeteren Spielern in dieser Mannschaft gehört, aber eben körperlich den Rang abgelaufen kriegt von Leuten wie einem, nicht Ruben Jensen, der hat mal beim FCK gespielt, wie heißt denn der Jensen von Augsburg? Das ist ja unglaublich, dass mir das nicht einfällt. Jensen Augsburg, Frederik Jensen, natürlich meine ich den, der ein sehr körperlich starker Spieler ist. Also Jakic hat wahrscheinlich die beste Phase seiner Zeit in der Bundesliga, seit er in die Bundesliga gewechselt ist. Also viele körperlich starke Spieler blühen unter Jes Torup absolut auf. Und Augsburg ist eine Mannschaft, die sehr, sehr stark den Fokus darauf legt, das Zentrum zu schließen. Also diese Augsburger Mittelfeldraute oder auch das 4-3-1-2 gegen den Ball ist sehr darauf ausgelegt, zentral die Räume zu schließen, dem Gegner dort keine Möglichkeiten zu geben, ihn auf die Außen zu zwingen und dort entweder über Pressingfallen zuzuschlagen oder aber darauf zu setzen, wenn von außen die Bälle ins Zentrum kommen, dass man mit Leuten wie Udokai und Rauveleo so kopfballstark im Zentrum besetzt ist, dass man mögliche Flanken zum Beispiel gut verteidigt kriegt. Hab ihr mal ein Beispielbild gezeigt oder mitgebracht aus dem Spiel gegen Leverkusen. Das hat der FCA verloren, wie so viele Teams gegen Leverkusen auch, aber hier sehen wir eben das 4-3-1-2 in Action, und wir sehen, dass die Leverkusener Spieler zwischen den Linien, die für das Leverkusener Spiel so wichtig sind, alle drei eigentlich im Deckungsschatten eines Augsburger Spielers stehen. Vargas ist so der Zehner hinter den Spitzen. Die Spitzen machen sich gar nicht die Mühe, den Innenverteidiger anzulaufen, sondern sind eher dafür da, die beiden Sechser aufzunehmen. Ich glaube, hier müssten das Palacios und Xhaka sein, um die zuzustellen. Und auch Vargas ist dafür da, auf diese beiden Spieler draufzuschieben, falls das denn nötig wäre und der Ball dorthin kommt. Und die beiden äußeren Achter, haben eben die Funktion, einerseits Deckungsschatten zu geben für die Spieler im Rückraum oder die Spieler hinter ihnen in den Zwischenräumen, und gleichzeitig sind es Spieler, bei denen auch die Möglichkeit besteht, dass sie rausschieben können, nach außen schieben können auf die Außenverteidiger und dort eben Druck aufbauen. Also das Schließen des Zentrums, das Kompakthalten des Zentrums und dort wenig Räume geben, ist definitiv eine Sache, die Augsburg sehr, sehr wichtig ist. Sie sind dementsprechend auch, also eine Statistik, in der sie gut abschneiden, ist, dass sie Platz 6 sind in der Bundesliga für erwartete Tore pro Abschluss des Gegners. Das heißt, man guckt sich an, im Schnitt, von wo kommen die Abschlüsse des Gegners und wie gefährlich sind die. Also Augsburg lässt da im Liga-Vergleich nicht so viele gefährliche Abschlüsse zu, und tendenziell gefährliche Abschlüsse kommen eher aus zentraleren Positionen, zentralen Räumen, und das deutet für mich auch darauf hin, dass der FCA es das eben gut schafft, diese Räume zu schließen, und gleichzeitig sind sie sehr, sehr gut in dem, was man Unterbrechen des Aufbauspiels des Gegners nennt. Da hat sie unser Statistikportal X-Value auf Platz 4 in der Bundesliga. Build-Up Disruption Percentage nennen die das da. Es klingt erstmal kompliziert, geht aber nur darum, jede Mannschaft hat einen durchschnittlichen Passwert oder eine durchschnittliche Passgenauigkeit in Prozent in der Regel, zum Beispiel 82%. Und dieser Build-Up Disruption Percentage gibt an, wie sehr schafft es eine Mannschaft, ihren Gegner vom Durchschnittswert aus gesehen runterzuziehen. Und Augsburg ist eben die viertbeste Mannschaft der Bundesliga, wenn es darum geht, den Gegner so zu stressen, so zu stören, dass die Passquote, die durchschnittliche Passquote von ihm, sich verschlechtert, oder dass die Passquote sich verschlechtert im Verhältnis zum Durchschnitt. So rum ist es korrekt. Ich glaube, die Spitzenmannschaft ist da der VfL Bochum, wenn nämlich nicht alles täuscht. Dann gehört auch zur Wahrheit dazu, dass der FCA dieses Jahr, und das unterscheidet sich vielleicht auch von den vergangenen Jahren, einen absolut überdurchschnittlichen Bundesligaspieler zumindest in dieser Saison im Kader hat, mit Ahmedin Demirovic, der gleichzeitig auch Kapitän ist, der bei 22 Scorerpunkten steht. Das ist herausragend gut, 14 Tore und 8 Vorlagen. Ich glaube schon auch, dass das dass der Augsburger Erfolg und vor allem der Erfolg der letzten Wochen, Monate unter Torup ganz klar auch zusammenhängt mit den Leistungen von Ahmedin Demirovic. Und ganz final möchte ich sagen, so ein bisschen einschränkend, wenn man sich die 4 Siege anschaut, die der FCA am Stück geholt hat, war unter anderem der letzte gegen den VfL Wolfsburg, der A, gekriselt hat, und B, ist der Sieg ganz stark bedingt worden durch eine sehr unverdiente rote Karte. Dann waren 2 Gegner die Aufsteiger aus Heidenheim und Darmstadt. Darmstadt eben 6-0 weggeputzt, aber wahrscheinlich auch die schlechteste Mannschaft der Bundesliga. Und dann noch ein Sieg gegen Freiburg, der war irgendwo auch verdient. Das Spiel haben sie gedreht, aber auch zurecht gedreht. Trotzdem würde ich sagen, wenn man sich die Gegner anschaut, wenn man sich den ein oder anderen Spielverlauf anschaut, dann gibt das einen Kontext und relativiert vielleicht so ein kleines bisschen auch diese 4 Siege am Stück. Aber ja, bleibt bestehen, der FCA macht einen guten Job in dieser Saison. Nach dem Trainerwechsel, Jes Toro macht einen guten Job. Was möglich ist dieses Jahr, glaube ich, ist am Ende Platz 7 vielleicht zu halten und dann mit Glück trotzdem europäisch, international zu spielen. Es sind 5 Punkte hinter Frankfurt. Der Spielplan ist erstmal ganz günstig. Sie spielen, glaube ich, jetzt noch zu Hause, unter anderem gegen Köln, zu Hause gegen Union, zu Hause gegen Bremen. Das sind alles machbare Heimspiele und haben dann aber als die letzten 3 Spiele Dortmund, Stuttgart und Leverkusen. Von daher glaube ich, dass es nicht ganz reichen wird, um die Lücke zur Eintracht Frankfurt noch zu schließen. Soviel dazu. Frage 3 kommt vom Ariana Grande, Krieger 187, der, glaube ich, nicht zum ersten Mal zu Wort kommt. Aktiv ist bei uns im Discord-Channel, wo auch ihr aktiv sein könnt. Wenn ihr nicht diesen Kanal abonniert habt, das könnt ihr aber trotzdem gerne tun, macht das doch bitte jetzt. Sondern wenn ihr zum Beispiel Supporter bei Patreon seid oder aber bei Twitch uns abonniert habt, dann könnt auch ihr Teil des Discord-Servers sein und dort viele coole Dinge tun. Ariana Grande, Krieger, fragt zum Beispiel Fragen stellen, die dann vielleicht wahrscheinlicher drankommen als die im Community-Tab bei YouTube. Ariana Grande, Krieger 187, fragt: Wie wichtig ist für eine Stimmung im Land die Sympathie von Spielern und Trainer? Glaubst du, nur Erfolg allein kann für eine geile Stimmung für die EM sorgen? Oder sind Spieler wie Wirtz, Kroos, Musiala, aber auch Nagelsmann, der extrem beliebt zu sein scheint, genauso wichtig, damit das Land sie unterstützt und der Hype da ist? Denkst du, der Hype wäre auch da, wenn alle genannten Personen extrem unlikable wären? Also unlikable ist ein englisches Wort für unsympathisch. Also wenn allesamt unsympathisch wären, was ja zugegeben ganz, ganz selten der Fall ist, dass du eine Fußballmannschaft hast, wo du sagst, ey, die finde ich alle ausnahmslos unsympathisch. Und das kann man auch definitiv nicht über diese deutsche Nationalmannschaft sagen. Generell würde ich nicht sagen, dass das eine unsympathische Mannschaft ist, wenn man sich die Spieler so einmal quer durch die Bank anschaut. Das würde ich schon mal nicht sagen. Und das wäre definitiv anders, wenn man die wirklich allesamt nicht mögen würde. Dann wäre es auch schwerer, sich für diese Mannschaft begeistern zu können. Also Erfolg ist die Grundlage von allem. Du kannst dir für Sympathie nichts kaufen, wenn der Erfolg nicht stimmt, vor allem, oder Erfolg nicht da ist, vor allem in einer Fußballnation wie Deutschland, wo es eigentlich der, ja, gefühlt vom Selbstverständnis her gottgegebene, angeborene Anspruch ist, bei großen Turnieren zumindest mal ins Halbfinale vorzustoßen und dann zu gucken, wie es weitergeht. Von daher, Erfolg ist, glaube ich, die Grundlage, das Fundament, aber nachdem die letzten Jahre unerfolgreich waren und man sich mental, glaube ich, schon so ein bisschen darauf eingestellt hat, dass es vielleicht auch kein erfolgreiches Turnier werden könnte, dann war, glaube ich, zwei Dinge, die sich viele Leute einfach nur gewünscht haben. Leistungsprinzip und einen attraktiven, ansehnlichen Fußball spielen. Beides sind Dinge, die für die deutsche Mannschaft nur noch bedingt gegolten haben in den letzten Jahren. Der Erfolg ist ausgeblieben, man ist nicht mehr weit gekommen bei den Turnieren, hat dabei einen biederen Ballbesitzfußball gespielt, ohne dabei wirklich Durchschlagskraft entfalten zu können, und das oft auch zum Unverständnis vieler Leute mit dem immer gleichen Spielermaterial. Und das sind Dinge, die haben sich jetzt zumindest für diese Länderspielpause verändert. Es sind wirklich neue Namen dabei, wirklich neue Gesichter, die eine Chance kriegen. Es fühlt sich nach einer anderen Hierarchie an. Es sind nicht mehr dieselben, ja, Leute, die gefühlt unabhängig von ihrer Mannschaftsleistung im Verein oder auch im Nationalteam eigentlich immer die Chancen kriegen. Und das, glaube ich, macht den Leuten Spaß, macht den Leuten Lust auf mehr. Es ist ansehnlich gewesen, was die deutsche Mannschaft gegen Frankreich gespielt hat. Und dann muss ich aber noch sagen, dass es auch sympathisch ist in weiten Teilen. Ich finde, der gesamte VfB-Block ist auf den ersten Blick sehr sympathisch. Ich glaube, die Maxi-Mittelstädt-Geschichte ist eine, hinter der sich die meisten Leute vereinen können, die ziemlich cool finden. Ich glaube, Dennis Undaff ist ein absoluter Sympathieträger, dem man das sehr, sehr gönnt. Waldemar Anton, würde ich auch sagen, kommt eigentlich bisher ganz gut weg. Ich glaube, Robert Andrich ist ein Gesicht, das man in Deutschland gerne sieht, weil er so ein bisschen auch eine Sehnsucht erfüllt nach dem Spielertyp, den man so ein bisschen vermisst hat. Toni Kroos ist jemand, der durch seinen frühzeitigen Rücktritt aus der Nationalmannschaft so die ganz schlimmen letzten Jahre nicht mitgemacht hat und deswegen entsprechend unverbraucht ist und wieder so ein bisschen als Heiland auftreten kann und, glaube ich, deswegen auch viele Sympathien hat, die ihm entgegenschlagen. Dann hast du mit Wirtz und Musiala zwei Jahrhunderttalente, die jetzt endlich den Rahmen kriegen, um gemeinsam auf dem Platz zu stehen und gefühlt auch der Mannschaft ein Korsett gegeben worden ist, das diesen beiden Jungs gut zu Gesicht steht. Und ich glaube, Musiala und Wirtz sympathisch zu finden, ist auch relativ leicht, weil auch wenn man zum Beispiel Leute, die auf Wirtz vielleicht mit Missgunst gucken können, ist der 1. FC Köln oder Leute aus dem Lager 1. FC Köln. Und da verstehe ich das irgendwo auch, kann ich nachvollziehen, aber mir fällt es schwer, bei der Unbedarftheit, so würde ich es mal formulieren, mit der Florian Wirtz auftritt, irgendwie ihm irgendwas vorhalten zu wollen oder irgendeine böswillige Absicht zu unterstellen. Deswegen, ich glaube schon, die Mannschaft ist sympathisch und ich glaube schon, dass diese Faktoren, also Wirtz und Musiala, neue Gesichter, die sympathisch sind, ein Rückkehrer, der nicht die große Scheiße gefressen hat der letzten Jahre, das sind schon Faktoren, die mit reinspielen und die da einzahlen auf den Hype, der gerade so Stück für Stück entsteht. Deswegen, ja, Sympathie ist auch schon wichtig und den Trainer möchte ich nicht unterschlagen, denn Julian Nagelsmann ist jemand, der an der Seitenlinie, glaube ich, unheimlich unsympathisch sein kann, unsympathisch wirken kann, so würde ich sagen, das auch getan hat, unter anderem beim FC Bayern und bei Hoffenheim und bei Leipzig, bei Vereinen, wo es auch leicht ist, die nicht zu mögen. Aber ich finde, wenn man Julian Nagelsmann zuhört auf Pressekonferenzen, kommt man nicht drum herum, zuzugeben, dass der eigentlich einen recht angenehmen, reflektierten Eindruck macht, dass er gut darin ist, Dinge zu erklären, seine Beweggründe für Entscheidungen zu erklären und darüber ja auch ein Stück weit Leute mitzunehmen. Deswegen, ich finde auch, Julian Nagelsmann macht das gut und ich bin absolut bereit, mich von dieser Mannschaft mitnehmen zu lassen. Und in der Konstellation, wie sie jetzt gegen Frankreich gespielt hat, gönne ich dem Team auf jeden Fall allen Hype, der um sie vielleicht noch entstehen sollte. So viel dazu. The Felix, 3644, auch der hat eine Frage gestellt. Nachhaltiges Management ist doch gerade gefragter denn je. in Klammern, wo man sich den Downfall von Schalke 04, Bielefeld und Co. anschaut. Richtig. Welcher Verein stellt gerade die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft in 3 bis 4 Jahren? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Gibt es, glaube ich, viele Vereine, die das tun. Also international hat Arsenal ist für mich ein Top-Beispiel dafür, wie man sukzessive über einzelne Stellschrauben, über Kontinuität in der Philosophie die Weichen gestellt hat für Erfolg, der vor drei, vier Jahren noch für in 3, 4 Jahren gedacht gewesen wäre und jetzt vielleicht im Hier und Jetzt oder zumindest in den nächsten Jahren anstehen könnte. Ich habe jetzt mal einen deutschen Verein ausgesucht, der für mich da in diese Kategorie reinzählt und das muss ich sagen, auch wenn die Stimmung nicht ganz so ideal ist, aktuell ist das Eintracht Frankfurt. Die stehen auf Platz 6 in der Bundesliga, haben, glaube ich, ganz gute Chancen, also haben keine Chancen mehr, nach oben was zu machen. Bei 9 Punkten Rückstand auf Platz 5, haben aber Chancen, diesen 6. Platz, der zum internationalen Wettbewerb reicht, zu verteidigen. Und auch wenn der Fußball bieder ist und wenn ich Zweifel daran habe, dass Dino Topmöller der Mann ist, der diese Mannschaft in die Zukunft führen sollte, ist das, was da an Weichen gestellt worden ist für die Zukunft, so gut, dass ich glaube, dass es verdient ist, Frankfurt zu nennen als ein Verein, der sich gerade rüstet und wappnet für eine potenziell sehr erfolgreiche Zukunft in den nächsten 3, 4 Jahren, wenn vor allem die Trainerposition richtig besetzt wird und wenn man es schafft, um die Namen, die ich gleich nennen werde, eine Achse zu bauen, die den Verein vielleicht nicht nur als Durchgangsstation sieht und dazu taugt, dem Ganzen ein Gerüst zu geben, eine Identität zu geben, Eintracht Frankfurt zu verkörpern und den Fans auch irgendwas zu geben von Beständigkeit und Kontinuität und nicht das Gefühl zu haben, wir sind hier eine Durchlaufstation für die weltbesten 18- bis 21-Jährigen. Auch wenn das nicht das allerschlimmste Schicksal ist. Aber schaut man sich das mal an, alterstechnisch von unten nach oben hochgehen, also von jünger zu älter werden. Bahoya, der gerade gekommen ist, 18 Jahre alt, Vertrag bis 2029. Hugo Larsson, 19, Vertrag bis 28. Nacho Ferri, 19, Vertrag bis 26. Matanovic, 20, noch bei Karlsruhe aktuell, aber eben verliehen nur, Vertrag bis 2029. Paxton Aaronson, ebenfalls verliehen in die Niederlande zu Vitesse, 20 Jahre, Vertrag bis 29, Chaibi 21, Vertrag bis 28, Pacho 22, Vertrag bis 28, Ebimbe 23, Vertrag bis 27, Mamouche 25, Vertrag bis 27. Da habe ich noch Leute unterschlagen, wie zum Beispiel Ansgar Knauf oder Nielsen Kunku, die auch noch das Potenzial haben, Geld in die Kassen zu spülen oder sich sportlich entsprechend zu entwickeln. In Kunku eher als Knauf, zumindest in meinen Augen. Im Sommer kommen dann noch dazu verbrieft Lichtesch aus Ungarn, der ist 19 Jahre alt. Nathaniel Brown von Nürnberg, der ist 20 Jahre alt. Und aller Wahrscheinlichkeit auch noch Can Uzun, der 18 Jahre alt ist. Das ist eine wahnsinnige Menge an hochtalentierten Teenagern oder Anfang 20-Jährigen, die Eintracht Frankfurt da vereint. Die muss man erstmal in ein funktionierendes Mannschaftsgefüge reinpressen, muss um die herum, wie gesagt, eine Achse schaffen. Dafür sind, glaube ich, eigentlich zumindest gedacht, Leute im Kader wie Robin Koch oder Elias Giri, die dafür taugen sollen. Und wenn man es schafft, aus denen eine funktionierende Mannschaft zu formen, hat man, glaube ich, die Möglichkeit damit in der Bundesliga sportlich um die Top 6 zumindest kontinuierlich mitzuspielen. Und ey, wenn von den Namen, die ich gerade genannt habe, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Spieler. 13 Spieler sind das. Wenn von diesen 13 Spielern auch nur 5 das Invest in sie rechtfertigen und dann vielleicht in einem Jahr bis 3 Jahren für das 5- bis 6-fache ihrer ursprünglichen Ablöse weiterverkauft werden, dann amortisierst du damit alle anderen und auch dieses gesamte Modell zu verfahren. Und ich finde zumindest, dass Eintracht Frankfurt einen Weg eingeschlagen hat, der, auch wenn er hier und jetzt nicht ganz überzeugend ist, von dem Fundament her, was dort gegossen wird, mich sehr überraschen würde, wenn das nicht Früchte trägt innerhalb der nächsten Jahre. So viel dazu. Meine etwas locker leichtere Frage von Lukas PM. Gude Nico hat er letzte Woche geschrieben. Ich fand die Frage gut, habe deswegen daraus einfach Gude Niklas gemacht. Eine etwas allgemeinere Frage. Welche Wappen findest du aus den Top 5 Ligen am schönsten? Ich finde es cute, dass er hier als Top 5 Liga die Liga Nosch mit reingeschmuggelt hat. Aber vielleicht ist ja auch eine aktuell, wer weiß das schon. Also die 5 Top Ligen und welches Wappen, Logo finde ich am schönsten? Er schreibt Grüße aus dem Ort mit der größten Adlerwarte Deutschlands.
größte Adlerwarte Deutschlands. Hat nicht Ravensburg so eine, ist das nicht eine Adlerstadt? Haben die nicht so eine Burg und da so Leute, so Greifer? Ne, wie heißen die nochmal, die den Beruf haben? Ist egal. Schönstes Logo der Serie A. Serie A, von den Trikots über die Logos, die gesamte Ästhetik dieser Liga ist über jeden Zweifel erhaben. Es gibt eine ganz, ganz bunte und große Auswahl an tollen Logos in der Serie A. Ich glaube, man muss da Atalanta pro forma nennen, aber ich finde auch das Lecce-Logo hat ein sehr schönes Zusammenspiel aus Farben und dem, was abgebildet ist. Leider sehr ideologisch belastet, aber ich finde das Lazio-Logo an sich auch sehr, sehr schön, aber den Nod kriegt von mir die Roma, weil ich diesen Rotton super gerne mag, weil ich finde, dass er extrem gut harmoniert mit dem Orange und weil das Logo an sich mit dem Wolf und den beiden Zwillingen Romulus und Remus ist Stadthistorie im wahrsten Sinne des Wortes darauf abgebildet, in einer sehr, sehr cool anmutenden Art und Weise. Deswegen ist die Roma mein Lieblingslogo aus der Serie A. Liga Nosch hätte ich gerne Benfica genommen, weil ich eigentlich irgendwo gerne einen Adler auf der 1 gehabt hätte. Ich liebe diese Adler-Logos, liebe auch Crystal Palace unter anderem. Aber habe mich entschieden für Vitória Guimarães. Die haben so eine Art Ritter da drauf. Das ist so schwarz und weiß oder schwarz-grau. Und sieht einfach richtig, richtig badass aus, vor allem in Kombination mit den Trikots oder den Merch, den dieser Verein hat. Gibt so einen Spieler von denen, der sieht aus wie der portugiesische Fabian Reze. Wenn der da in so einer Guimarães-Trainingsjacke steht, ist es einfach nur brutal. Bundesliga, 1. FC Köln. Der Dom, der ikonische Dom ist mit drauf auf dem Logo. Dann noch der Geißbock, der sich da so auftürmt, auf das Logo aufstützt, ist in meinen Augen absolut brutal. Aus der zweiten Liga gäbe es vielleicht welche, die dann noch mitmischen könnten, wenn sie dabei wären. Aber ich finde, in der Bundesliga gibt es kein cooleres Logo als das des 1. FC Köln. In der zweiten Liga bin ich natürlich befangen mit Kaiserslautern. Ich finde, Hansa hat Real Talk eigentlich noch ein geiles Logo. Mit der Kogge drauf finde ich sehr stabil. Aber aus der Bundesliga würde ich ganz klar sagen, ja, 1. FC Köln ist da meine Wahl. Premier League, Arsenal. Ich bin Arsenal-Hater, ich werde Arsenal-Hater bleiben. Ich werde mich nicht ändern. Ihr könnt mich auslachen, foltern, was auch immer, aber ich werde Arsenal-Hater bleiben. Trotzdem muss ich sagen, dieses Logo ist absolut clean. Diese Kanone sieht geil aus. Es sind die Gunners. Passt wie die Faust aufs Auge und ist das beste Logo aus der Premier League. La Liga ist für mich auch eine enge Kiste gewesen. Aber ich habe mich für Atletico entschieden. Ich finde, dieses Weiß-Rot, der Colchoneros, der Matratzenmacher oder Flicker, was auch immer, das funktioniert sehr, sehr gut, harmoniert aber, also erstmal für sich, in sich geschlossen, Weiß und Rot klappt gut, harmoniert dann aber nochmal sehr gut mit dem Blau in der oberen Hälfte. Da ist dieser Bär drauf, der an dem Baum nascht und der aber auch in der Stadt Madrid als Wahrzeichen steht. Also finde ich auch eine sehr, sehr gute Vernetzung mit der Stadt und allem. Deswegen Atletico meine Nummer 1 in Spanien. Ich finde da aber extrem underrated Osasuna, finde ich, hat ein sehr, sehr geiles Logo. Nächste Frage. Albenico. Moin Niklas. Der DFB hat einen 100 Millionen Euro Deal mit Nike unterschrieben. Wir haben im Podcast schon drüber gesprochen und bekamen den Hinweis, es heißt Nike. Die Marke heißt Nike. Ich werde niemals in meinem Leben Nike sagen. Auch da könnt ihr mich auslachen oder foltern. Ich finde, Nike klingt idiotisch und ich werde immer Nike sagen. Dies hat für viel Aufregung gesorgt, sogar Minister. Minister, wie nicht zu verwechseln mit Medister, das ist eine dänische Wurstsorte, Entenwurstsorte, die es an Weihnachten gibt. Minister wie Karl Lauterbach und Robert Habeck haben sich dazu geäußert. Kannst du die Aufregung nachvollziehen? Ich kann sie für die ersten 5 Sekunden, in denen man die Meldung verarbeiten muss, nachvollziehen. Weil auch ich habe zuerst gelesen, Schluss mit Adidas, Nike neuer Ausrüster und gedacht, oh, der raffgierige DFB wieder, Hauptsache mehr Kohle. Adidas war 100 Jahre Deutscher Fußballbund Partner, wie könnt ihr sowas machen? Das war meine erste Reaktion aus dem Bauch heraus. Aber wenn man sich dann anschaut, die Gegebenheiten dieses Deals. Es ist erstmal so gewesen, dass es eine offene Ausschreibung gab. Das offene Ausschreibung ist gleichbedeutend, in meinen Augen zumindest, mit mehr Transparenz. Das finde ich ist schon mal gut. Dann hat sich Nike da eben vorgewagt mit einem Angebot im dreistelligen Millionenbereich pro Jahr, das in einer Sphäre sich bewegt, die Adidas ganz einfach nicht mitgehen kann oder will. Das ist eine Realität. Der DFB ist ein Verband, der bekanntermaßen Geldprobleme hat, knapp bei Kasse ist und der gleichzeitig aber eine Verantwortung trägt für die einzelnen Unterverbände, Organisationen, für den Amateursport und auch da Gelder braucht, um den entsprechend zu finanzieren. Und wenn man da jetzt sagt, ja, sorry, wir bleiben aber jetzt aus Unternehmenspatriotismus bei Adidas, obwohl uns Nike deutlich mehr zahlt, und dann vielleicht kommt, oder wir spielen es mal andersrum. Stell dir mal vor, es wäre so gewesen, die bleiben bei Adidas, und in 2 Jahren kommt raus, es hat ein viel, viel besseres Angebot von Nike gegeben. Der DFB hat es ausgeschlagen aus Loyalität zu Adidas. Und jetzt fehlt irgendwie Kohle, um vielleicht im Amateurbereich wichtige Dinge auf den Weg zu bringen, zu finanzieren. Das wäre dem DFB komplett um die Ohren geflogen. Also ich finde, der DFB ist eine Organisation, die man leicht und gerne hasst und hassen kann. Und dementsprechend, glaube ich, ist so eine Lose-Lose-Situation schnell konstruiert für den DFB. Ich kann aber hier letztendlich das Handeln des Verbands nachvollziehen, eines der wenigen Male, wo ich bereit bin, den DFB auch ein Stück weit zu verteidigen. Dass sich da Politiker einmischen, finde ich absolut billig. Das ist einfach nur, purer Opportunismus gewesen. Es war klar, in welche Richtung der mehrheitliche Wind wehen würde, nämlich böse DFB, warum nicht Adidas weitermachen die nächsten 100.000 Jahre und dementsprechend sich auf diese Seite zu schlagen, war super naheliegend und super billig und Leute, die sich sonst einen Scheißdreck meistens für Fußball interessieren, entdecken da mal wieder ihr Interesse an diesem Sport. Also in meinen Augen viel zu viel Aufregung, vor allem auch, weil das sich angefühlt hat, als ob morgen Nike auf den Trikots stehen würde und der Ausrüster wäre. Wir reden immer noch von 2027, ist also auch eine ganze Weile noch hin. Bis dahin wird viel, viel passiert sein, von daher alle, würde ich zumindest sagen, ein kleines bisschen runterfahren. Nächste Frage nochmal aus unserem Discord von Enjoy Free Kill. Die Frage habe ich gelesen und habe sie ausgesucht, habe ich von zu Hause auf dem Weg ins Studio gemacht und habe seitdem nicht mehr aufhören können, über diese Frage nachzudenken. Sie fickt wirklich meinen Kopf. Moinomatico Niklas. Eine Frage, die ich in einem Philosophie-Podcast gehört habe, war: Dein Verein spielt Derby. Stellt euch die Frage auch selber. Durch einen super weirden Transfer, also das ist jetzt ein Gedankenexperiment, da muss man sich drauf einlassen, wechseln während der Halbzeitpause alle Spieler deines Vereins zum anderen und umgekehrt. Wen feuerst du jetzt an? Die Spieler, die jetzt weggewechselt haben oder die neuen Spieler? Viele Leute, ich eingeschlossen, würden ja sagen, meinen alten Verein, aber ist es nicht absurd, die 11 Spieler, die man gerade vorhin bejubelt hat, jetzt auszubuhen? Und wenn es sich am Trainer oder Besitzer oder am Platzwart aufhängt, was ist, wenn diese auch wechseln? Was feuert man eigentlich im Endeffekt an, wenn man sein Team anfeuert? Schöne Grüße aus der unhöflichsten Stadt der Welt, definitiv Koblenz. Sehr, sehr gute Frage. Was feuert man eigentlich an? Also, ich habe mir dann die Frage gestellt, was würde ich machen? Also, wen würde ich anfeuern? Und ich komme auch zum selben Schluss, dass ich sage, ich feuere dann nach wie vor meinen Verein an und nicht die Spieler, die vor der Halbzeitpause noch für meinen Verein gespielt haben. Weil das ist ja im Prinzip nur etwas auf die Spitze getrieben, ad absurdum geführt in einem Gedankenexperiment, was ja eigentlich schon immer passiert. Also ich bin Fan von Kaiserslautern seit November 2004, also der Saison 2004-05. Das ist jetzt 20 Jahre bald her. In diesen 20 Jahren würde ich sagen, ist, also wenn wir den, das war ein Spiel gegen Borussia Dortmund damals, November 2004, wenn wir den Kader nehmen dieses Spieltags und dann von dort aus gucken, wie oft hat sich der Kader des FCKs komplett erneuert. Also wann war der erste Punkt erreicht, an dem kein Spieler mehr von diesem Spiel gegen Dortmund zum Kader, also regulären Saisonkader des FCK gehörte, dann da wieder einen Punkt machen und gucken, wann war der nächste Punkt erreicht, wann von dieser Mannschaft kein Spieler mehr zum Kader gehört. Da würde ich vermuten aus dem Bauch heraus, dass sich der FCK-Kader in meiner Zeit als Fan 3 bis 4 Mal komplett erneuert hat, aber ich bin ja trotzdem FCK-Fan geblieben. Das heißt, es gibt eine übergeordnete Sache, die dort ist, eine Historie, eine Tradition, der ich mich verbunden fühle, aus rational wahrscheinlich nicht so gut erklärbaren Gründen, die über die Individuen, die das ausmachen, hinausgeht. Es gibt natürlich prägende Individuen einer solchen Historie, ganz klar, also natürlich beim FCK ganz plakativ Fritz Walter, der ganz entscheidend und prägend ist für die Idee dieses Vereins, für die Selbstidentifikation und das Selbstverständnis. Aber grundsätzlich ist es ja eine Sache, die sich, also die existiert oder existieren muss, emanzipiert von den Individuen. Deswegen halte ich auf jeden Fall auch in dem Falle dieses Experiments einfach weiter für meinen Verein. Das würde ich schon machen, auch wenn es sich komisch anfühlen würde. Aber ein Grund, warum es sich komisch anfühlen würde, ist, weil Jugendspieler mal abgesehen, und das ist ja kein Selbstverständnis, dass man solche als sportlich relevante Faktoren in der eigenen Mannschaft hat, Jugendspieler mal abgesehen, muss man halt dann einsehen, dass wenn man nicht willentlich wegguckt, da einer zufälligen Anordnung an Menschen, Spielern zuschaut, die zufällig und aus einer Tradition, aus einer Verbundenheit heraus erklärbaren Gründen für diesen Verein spielen. Und das ist eigentlich absurd, weil eigentlich sollte es so nicht sein. Und ich finde, der einzige Verein, der immun ist gegen dieses Gedanken, oder einer der wenigen Vereine, der immun ist gegen dieses Gedankenexperiment auf Profiebene, ist Athletic Bilbao. Weil das ist ein Verein, der heute noch sein Spielermaterial aus einer klar nachvollziehbaren regionalen Identität schöpft. Und für die wäre es wirklich absurd und würde keinen Sinn machen, wenn deren 11 Spieler auf dem Platz nach der Halbzeit tauschen würden mit den 11 Spielern von Sociedad zum Beispiel, weil die 11 Spieler haben, wo es eine klare, logisch herleitbare Identifikation und Identität gibt, und die fehlt bei Vereinen, modernen Fußballvereinen in der Regel, bis auf, wie gesagt, die erfolgreich durchbrechenden Jugendspieler mal abgesehen, weil es in der Regel einfach nur eine willkürlich entstandene, zufällige Häufung von Menschen ist, die für einen Verein zu einem gegebenen Zeitpunkt Fußball spielen. Ist eine super spannende Frage, weil es irgendwie so ein bisschen zeigt, okay, in dem Moment, wo man Markt öffnet, der Fußball ist ja ein freier Markt letztendlich, und als einzige oder als bestimmende Logik Geld und Geldwerte einführt, sorgt man dafür, dass Traditionen, Geschichte, nachvollziehbare Geschichte, Fortführung von Geschichte, Identität, dass das verloren geht, aber zeigt irgendwie auch, dass Identität und schlüssige, in sich geschlossene, historische Identität, die sich von Punkt A, also im Jetzt, in die Vergangenheit zurückverfolgen lässt, auch wichtig ist und nicht beliebig ist, und dass es einen Wert hat. Also deswegen auch, dass ja auch Familie irgendwo einen Wert hat, weil Familie zieht ihren Wert ja auch daraus, dass man eine Zugehörigkeit zueinander hat, die man in die Vergangenheit und auch auf einer körperlich-biologischen Ebene zurückverfolgen kann. Und auch das wirft, glaube ich, spannende Fragen auf, führt jetzt zu weit, das hier alles auszuführen. Ich muss meinen Kopf auch noch ein bisschen sortieren, aber ich weiß, dass ich auf der Frage noch so ein bisschen rumdenken werde, weil ich finde, dass es echt einige spannende Denkanstöße gibt, wenn man so ein bisschen darauf rumkaut. Letzte Frage für heute, Just a Guy Raging, nur ein Typ, der sauer ist. Gude, wer kam initial auf den Namen Calcio Berlin? Welche anderen Namen waren im Rennen für euren Channel und wie schnell habt ihr eine Entscheidung getroffen? Grüße vom schönsten Fleck am Rhein. Wer auch immer das sein soll. Also das Problem ist, ich glaube, sowas verschwimmt dann in der Rückschau so krass, dass, ich weiß nicht, ob das meine aktuelle Geste ist, mir mit den Zeigefingern in die Wangen zu pieksen. Sowas verschwimmt in der Rückschau so krass, dass ich es nicht mehr 100% wiedergeben kann. Weil zum Beispiel bei Wahlkrampf gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche Lesarten der Entstehung. Ich bin persönlich der Meinung, dass ich Mehrheitsanteile halte an Wahlkrampf und der Entstehung dieser Idee. Ich weiß aber nicht, ob die anderen das so unterschreiben würden. Aber ich bin der Meinung, ich halte Mehrheitsanteile am Konzept Wahlkrampf. Das ist ein Gruppenprojekt gewesen, das ist eine gemeinschaftliche Entwicklung gewesen. Aber ich würde sagen, dass mir 51% der Anteile gehören. So würde ich das in Erinnerung haben. Bei Calcio Berlin bin ich nicht mehr ganz sicher, aber ich bin relativ sicher, dass Calcio Berlin in der Konstellation nicht aus meinem Mund kam als erstes. Das würde ich schon sagen. Ich weiß noch einen einzigen Namen, den wir kurz in der Verlosung hatten, weil er auch von mir kam, glaube ich, als erstes, als Idee. Und das war Kommando Calcio. Haben wir dann weggelassen, weil Kommando sehr, sehr martialisch klingt und vielleicht nicht so gut vermarktbar ist. Und weil es das Kommando Cannstatt gibt und das sehr, sehr ähnlich dazu klingt. Aber daran erinnere ich mich noch, dass Kommando Calcio auch etwas ist, was sie überlegt haben. Und es wäre, glaube ich, noch sperriger gewesen, weil heute ist es ja schon so, dass Leute uns oft fragen, was ist dieses Calcio? Gerade Leute, die mit Fußball nichts am Hut haben. Wie schnell dann die Entscheidung gefallen ist, kann ich nicht mehr sagen, aber ich glaube dann final relativ fix, weil wir zwei Sachen untergebracht haben, die wir für wichtig hielten, nämlich Fußball und unseren Standort. So viel dazu. Wer der ursprüngliche Entdecker dieses Namens ist, ich könnte es nicht mehr mit hundertprozentiger Genauigkeit sagen. Ich würde aber sagen, ich war es nicht. Tendenz vielleicht Christoph, denn wir waren, das ist das einzige Mal, dass ich bei Christoph zu Hause gewesen bin. Da sind wir da gewesen, haben Fußball geschaut und uns aktiv unterhalten über mögliche Namen für das damals noch undefinierte Projekt. Deswegen habe ich im Bauch so ein bisschen, dass es Christoph gewesen sein könnte. Das hier ist es definitiv gewesen mit dieser Folge Frag Calcio. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen, ihr hattet eine gute Zeit. Ich hatte auf jeden Fall eine. Wir sehen uns diese Woche hoffentlich noch ein paar Mal wieder. Ich hoffe, die Genesungskurve zeigt weiterhin so nach oben. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.